Wenn ein geliebter Mensch plötzlich aus unserem Leben gerissen wird, wird das Ausmaß der Vergänglichkeit und des Todes sehr schmerzvoll spürbar und sichtbar. Und es ist ein Schmerz, der schwer in Worte zu fassen ist, eine Traurigkeit, die sich so anfühlt, als wenn man ins Bodenlose fällt. Und gerade dann, wenn sich das Leben auch noch so ganz auf diesen Menschen fixiert hat und das ganze Leben so ganz auf diesen Menschen ausgerichtet ist. Wenn wir uns ein Leben ohne diesen Menschen nicht vorstellen können, scheint dann jeder Tag so leer und sinnlos. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha verstarb und sein Leichnam in ein Felsengrab gelegt, dieses mit einem Stein verschlossen wurde, wurden seine Jünger in diese tiefe Traurigkeit und Perspektivlosigkeit hineingezogen. Und hinzu kam noch die Angst, dass dieser Hass der Juden, der ihren Herrn und Meister ans Kreuz ausgeliefert hat, auch sie treffen würde. Für Jesus hatten sie alles verlassen. Er hatte ihren Tagesablauf bestimmt, ihnen das Reich Gottes nahegebracht, viele Wunder getan. Und mit Spannung warteten sie auf den Moment, wo er sich als der erwartete Messias auf den Thron Davids setzen würde, alle Feinde besiegen und sie, die Jünger, mit ihm herrschen würden. Und es kam alles anders. Als der schwere Stein vor das Felsengrab gerollt wurde, verblasste jeder Hoffnungsschimmer bei ihnen. Und da setzt unser Predigttext an. Oder ein. Johannes 20, die Verse 1 bis 23. Wir lesen uns zunächst die ersten 18 Verse. Das ist heute ein langer Text und er hat sehr viel uns zu sagen und ich bete darum, dass der Herr mir Weisheit schenkt, so diese Fülle der Herrlichkeit in diesem Wort knapp aber deutlich zu fassen. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun, kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zur Gruft, die beiden aber liefen zusammen. Der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er geht nicht hinein. Da kommt Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückt sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt, einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer oder Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Zunächst einmal. Bis dahin. Ich habe die Predigt überschrieben mit: Jesus lebt, das ändert alles. Wir hatten schon von Dennis eingangs gehört, dass Leben und Tod so einen Kontrast darstellen, wie es für uns größer nicht sein kann. Und wie der Tod, der durch den Sündenfall uns diese Dunkelheit gebracht hat, von der Auferstehung Jesu und von dem Leben, einfach komplett alles ändert. Alles. Für diejenigen, die an ihn glauben. Der erste Punkt heißt, der in meiner Predigt: Wenn der Glaube weicht, wird es finster. Der zweite: Der christliche Glaube beruht auf Tatsachen. Der dritte Punkt: Der auferstandene Herr ruft die Seinen beim Namen. Der vierte: Weil Jesus lebt, bekommt das Leben eine Perspektive. Der erste Punkt: Wenn der Glaube weicht, wird es finster. Jesus hatte seinen Jüngern ja immer wieder und auch sehr ausführlich den Plan seines Vaters vorgestellt. Er offenbarte ihnen seinen Vater. Er offenbarte ihnen den Plan seines Vaters. Die Absicht, warum er hier auf dieser Erde war. Und er sprach auch viel mit ihnen über sein Erlösungswerk, dass er ans Kreuz gehen musste, dort sterben für die Sünden der Menschen, dort dieses Opfer zu bringen, das sonst niemand bringen konnte. Aber er sprach auch von ihnen über die Herrschaft, die er hatte über den Tod und somit von der Auferstehung. Er sagte: Ich gebe mein Leben freiwillig, um es wieder zu nehmen. Und er spricht auch zu ihnen, dass er sterben wird und nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Es war nicht die Unwissenheit der Jünger, die sie so hoffnungslos machte. Es war jetzt nicht etwas eingetreten, wo sie nie was von gehört hätten, sondern es war die Unfähigkeit des Fleisches, diese gehörten Verheißungen und Zusagen zu verstehen und zu glauben. Wir sehen hier auf tragische Weise, wie unfähig unser Fleisch ist, das Göttliche zu begreifen und zu verstehen, Auferstehung zu verstehen und zu glauben. Das, was sie gesehen und erlebt hatten in den letzten Tagen, entsprach nicht ihren Vorstellungen, ihrer Logik, ihrer Prägung, ihr Gefühl und ihrer Erfahrung. Es stand im kompletten Gegensatz zu dem, was sie sich vorgestellt hatten über das Reich Gottes. Das ist so dieser Ausgangspunkt. Sie haben sich eingeschlossen in einem Raum voller Furcht, resignieren dort. Wie soll das weitergehen? Und Maria macht sich dann, stellen wir das so vor, einfach: Was soll ich noch tun? Das eine, was ich noch tun kann: Ich kann Jesus, den ich so von Herzen liebe, noch mal so die letzte Ehre erweisen. Und ganz früh am Morgen, es ist noch dunkel, geht sie raus. Und die anderen Evangelien berichten, dass sie nicht allein war. Aber Johannes fixiert sich einfach jetzt mal auf Maria, um dort zum Grab zu gehen. Wohl wissend, dass dieses Grab mit einem schweren Stein verschlossen, versiegelt und bewacht war. Sie hatte keine Ahnung, wie das weitergehen sollte, aber diese Liebe zu Jesus, und auch diese Hoffnungslosigkeit trieb sie einfach. Und sie geht zum Grab, wohlgemerkt, es ist noch dunkel. Und diese Dunkelheit beschreibt Johannes hier. Es ist dunkel. Es war nicht nur dunkel, weil es noch früh am Morgen war. Ja, es war auch dunkel in ihrem Herzen, weil sie traurig war. Und dann plötzlich sieht sie etwas, was sie nicht erwartet hat. Der Stein ist weggewälzt. Die Soldaten sind nicht da. Und jetzt würden wir vielleicht meinen, jetzt kommt Hoffnung auf. Also, da war doch was. Aber wir lesen, die Dunkelheit und die Traurigkeit in ihr wurde noch größer. Nein, sie haben meinen Herrn, meinen Totenmeister, weggetragen. Es wird noch hoffnungsloser in ihrem Herzen. Aufgelöst rennt sie zurück und teilt diese Entdeckung den Jüngern mit. Verzweifelt, ratlos und sie versteht einfach nicht, was jetzt hier passiert. Und dann sehen wir, dass Petrus, der Eiferer, und Johannes, den Jesus lieb hatte, wie er sich ja gerne bezeichnet, sich auf den Weg machen und sie rennen. Das mag man vielleicht hingerissen dazu sein, zu meinen, dass so ein Hoffnungsschimmer bei ihnen aufkommt. Nein, der Text bestätigt diese Vermutung nicht. Sondern sie sind einfach aufgelöst. Was passiert jetzt hier? Vielleicht, möglicherweise haben sie gedacht, können sie unseren Herrn Jesus selbst im Tode noch nicht mal dort ruhen lassen, wo man ihn hingelegt hat? Wir müssen an dieser Stelle wissen, Grabraub und Leichenraub war zu der Zeit weit verbreitet, mag man nicht meinen. Aber es war so schlimm damit, dass man darauf sogar die Todesstrafe gesetzt hatte. Dass man dort von dem, was man dem Toten noch dazugelegt hatte, oder selbst auch die Toten aus den Gräbern entfernt hat. Und sie steigen voll ein in diese These von Maria und sagen sich, was soll das denn jetzt? Und jetzt können sie noch nicht mal, wie es Trauernde tun, an dem Grab ihres geliebten Menschen, ihres geliebten Meisters, ihre Trauer bewältigen. Ich möchte an dieser Stelle einmal innehalten, dass wir uns einfach in unser Leben hineinschauen und einfach auch sehen, dass wir auch gerade so schnell am Ende sind, wenn sich unser Leben nicht so entwickelt oder Dinge in unserem Leben sich nicht so entwickeln, wie wir erwarten. Die Jünger hatten Erwartungen, das lief alles völlig anders. Es schien alles aus dem Ruder zu laufen. Und ich denke, wir kennen diese Situation. Und wir sehen aber auch in diesem Text, und das ist tragisch, wie unfähig der natürliche Mensch ist, Gott vollumfänglich zu vertrauen, wenn natürliche Grenzen überschritten werden. In diesem Falle, wo Jesus noch am Kreuz hing, da war vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass er vom Kreuz herabsteigt. Aber wo sich das Grab schloss, war für sie alle Hoffnung weg. Und das zeigt uns und stellt uns vor Augen, dass wir von uns aus, das heißt der natürliche Mensch, einfach nicht fähig ist zu glauben. Zu glauben, dass Gott stärker ist als der Tod, an die Auferstehung zu glauben. Und in solchen Situationen, wenn diese Dunkelheit uns ergreift, dann wirken die Zusagen und Verheißungen Gottes plötzlich so abstrakt, so theoretisch. Und was dann passiert, ist tragisch. Nämlich der Unglaube, der greift nach uns und umgibt uns wie so eine Finsternis. Das sehen wir jetzt hier bei Maria, das sehen wir bei den Jüngern. Und wir schauen, wie jetzt Jesus, wie Gott der Vater jetzt mit seinen geliebten Kindern umgeht. Ich möchte kurz darauf hinweisen, Jesus hat für seine Jünger gebetet, Johannes 17, zu seinem Vater und darum gebetet, Herr, bewahre du sie. Was meint er damit? Nicht bewahre du sie vor den Juden, sondern bewahre in ihnen den Glauben in ihnen. Und wir werden jetzt sehen im Folgenden, wie unser liebender Vater im Himmel die Seinen wieder zurück zum Glauben führt, den Glauben wiederherstellt. Und dazu geht er einzelne Schritte, die wichtig sind, einzelne Schritte, die auch individuell sind, Schritte, die er auch mit uns geht, wenn dieser Unglaube nach uns greift und uns in diese Finsternis, diese innere Finsternis hineinzieht. Der zweite Punkt, der christliche Glaube beruht auf Tatsachen. Das ist jetzt das Erste, was Gott hier den Jüngern vor Augen führt. Denn Gott weiß um die Unfähigkeit der Jünger und er beginnt sein Werk. Johannes, der kommt zur Gruft und das war jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so finster. Er schaut hinein, was sieht er? Er sieht die Leinenbinden dort liegen. Jetzt müssen wir uns das kurz nochmal vor Augen führen, wie es damals war. Der Tote wurde, wenn man sich das so vorstellt, die Arme angelegt und dann wurde er umwickelt mit Leinenbinden. Ja, wie so ein, einfach dann, der war komplett eingewickelt. Und dann um den Kopf herum auch nochmal ein Tuch. Und was jetzt hier geschieht ist, dass diese Leintücher plötzlich dort ohne den Leib liegen. Das heißt, der Leib ist aus dieser Hülle herausgeschlüpft in der Macht, in der göttlichen Macht, wie er später auch durch die verschlossene Tür geht. Wir wissen ja von Lazarus, wo er auferweckt wurde. Er kam dann so eingewickelt, so zum Ausgang und dann gibt Jesus ihm ja den Befehl, macht ihn frei von diesen Grabbinden. Der Lazarus, der braucht diese Hilfe. Jesus brauchte diese Hilfe nicht. Er schlüpfte aus diesen Grabbinden und sie blieben dort liegen. Das Erste, was die Jünger sehen, das Erste, was Johannes sieht, ist, dort liegen sehr wohl die Leintücher, aber da ist kein Leib drin. Und Petrus, wir kennen ihn, ne? Der Eiferer, der bleibt nicht vor dem Grab stehen, der läuft da sofort herein und er sagt, Johannes, die Leintücher, schau mal, das ist ja ganz außergewöhnlich. Da liegt auch noch dieses Schweißtuch, das um den Kopf gewickelt ist, nicht irgendwie da an der Ecke geworfen, sondern schön zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Die Frage ist, warum beschreibt Johannes das hier so detailreich? Wir kommen zu der These zurück, dass man den Leichnam gestohlen hat. Würde man das tun? Würde ein Räuber ins Grab hineingehen, dann würde er erstmal den Toten von diesen Binden befreien. Wir wissen, es war ein geschundener Körper. Ich kann mir vorstellen, dass man da eher noch ein Tuch drum wickeln würde und ihn wegnehmen, als dass man noch die Tücher, und dann würde man sich die Zeit nehmen, dieses Kopftuch, also diese Leinenbinden um den Kopf nochmal zusammenzurollen, an einen besonderen Ort zu legen. Und dann, ich denke, jeder, der hier klar denken kann, einigermaßen klar denken kann, er weiß nein. Dass Jesus hier gestohlen wurde oder dass man ihn hier umverlegt hat, das war ja die These von Maria, das ist unwahrscheinlich. Das heißt, Gott gibt hier den ersten Hinweis. Denn diese These war für sie erst einmal vordergründig. Gott in seiner Weisheit kommt hier auf Johannes zu mit diesem einen Zeichen. Und was sehen wir jetzt? Heißt, Johannes ging rein, er sah und glaubte. Für Johannes reichte dieses eine Zeichen. Jesus hat er noch nicht gesehen. Der war noch nirgendwo zu erblicken. Aber dieses eine Zeichen, was Gott hier bewirkt hat und Johannes gezeigt hat, es reichte, dass dieser Unglaube wie Schuppen von den Augen fiel und er wieder den Verheißungen glaubte, obwohl der Zusatz hier auch steht, sie verstanden noch nicht, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Was bedeutet, diese Tragweite der Auferstehung, die konnte er zu dem Moment noch nicht ganz verinnerlichen. Aber es war dieser erste Lichtblick, da war doch was. Jesus hat doch davon gesprochen. Und das war der Moment, wo er sah und glaubte. Schauen wir mal bei Petrus. Was war bei Petrus? Wir lesen nichts davon. In anderen Evangelien können wir lesen, dass er von der Gruft wegging und sagte, was wird das werden? Mit anderen Worten, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und was können wir hier sehen? Wir können hier sehen, dass jeder Mensch, dass Gott bei jedem Menschen einen besonderen Weg braucht, um Glauben zu wirken. Oder in diesem Fall, es war ein Jünger Jesu, den Glauben wiederherzustellen, wenn er durch Trauer, durch Traurigkeit, durch Zweifel, durch verschiedene Umstände gewichen ist. Warum ist das auch für uns wichtig, das hier zu beobachten? Was ist die Anwendung für uns? Wir sehen, dass den Aposteln es wichtig war, aufzuzeigen, dass die Auferstehung Jesu von eindeutigen Tatsachen begleitet wurde. Zunächst das leere Grab, wovon wir heute auch schon gehört haben, auch durch die Lesung und durch die Einleitung von Dennis. Dann die Grabtücher und dann diese individuellen Erscheinungen Jesu. Wenn das so eine ausgedachte Geschichte wäre, dann würde sie sich anders lesen. Dann würden die Jünger zum Grab gehen und alle würden Halleluja rufen, weil die würden jetzt alle dann plötzlich glauben, doch, Jesus ist auferstanden. Aber wir sehen, jeder muss einzeln wieder zurück zum Glauben geführt werden. Und Paulus verweist ja auch im 1. Korinther 15, die Verse 5 bis 6, und das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, er verweist darauf, dass es zu der Zeit, wo er den Brief an die Korinther schrieb, noch mehr als oder circa 500 Zeugen gab, die damals noch lebten. Er verweist darauf und sagt, ihr lieben Korinther, es ist nicht nur das, was ich euch erzähle. Hier sind 500 Zeugen, denen Jesus erschienen ist nach seiner Auferstehung. Wenn ihr zweifelt, geht zu ihnen hin. Und wenn ihr beim 500. angekommen seid, dann gleicht die Berichte ab und da werdet ihr sehen, es ist wahr. Das heißt, wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, dann ist das nicht ein Wunschdenken. Dann beruht das auf bezeugten Tatsachen. Ich komme zum dritten Punkt. Der auferstandene Herr ruft die Seinen beim Namen. Ja, dieser Abschnitt, der geht mir sehr nah, weil es ist ein Abschnitt, der diese Liebe Jesu zu den Seinen in so einer Herrlichkeit beschreibt. Die Verse 11 bis 16. Also Maria, es ist ja wahrscheinlich so gewesen, dass Maria die Erste war, also mit den Frauen zusammen, und das Bild war noch dunkel. Sie sahen, dass der Stein weggewälzt war, dass Jesus nicht mehr am Grab war. Sie liefen zurück. Jetzt waren die Jünger da und wir lesen von ihnen, sie gehen auch wieder zurück. Und jetzt kommt Maria wieder zum Grab zurück, immer noch in dieser Verzweiflung. Stellt sich dorthin und weint. Und während sie so trauert und weint, schaut sie mal wieder in das Grab und es hat sich was verändert. Sie erblickt jemand. Aber nein, es ist nicht Jesus, der dann plötzlich dort wieder liegt. Es sind zwei Engel. Warum eigentlich zwei? Ich habe mir die Frage gestellt. Natürlich haben wir jetzt nicht eine konkrete Antwort. Aber wenn es zwei Engel waren, dann konnte es zumindest nicht einer sein, den man dann plötzlich für Jesus gehalten hätte. Also es war hier nicht so, dass sie anfängt, sich jetzt in irgendeine Fantasie hineinzusteigern. Zwei Engel. Und beide stellen ihr eine Frage. Frau, warum weinst du? Es war keine Frage des Vorwurfs. Frau, warum weinst du? Nein. Es war auch nicht eine Frage des Unverständnisses, wo die Engel meinten, warum meinst du eigentlich? Sondern diese Frage sollte Maria zu diesen Verheißungen Jesu wieder zurückführen. Maria, denk mal drüber nach. Was ist eigentlich der Grund deiner Trauer? Was glaubst du gerade? Die Tatsache war, sie glaubt gerade aktuell mehr ihrer These ihren Vorstellungen als das, was Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Aber wir sehen auch, dass sie so gebunden ist in dieser ihrer Vorstellung, dass sie noch nicht mal hier jetzt innehält und sagt, warte mal, ich habe hier Engel vor mir. Es waren ja nicht einfach irgendwelche Juden, die dort saßen und ihr die Frage gestellt haben. Deswegen ist auch beschrieben, Männer mit weißen Kleidern, Engel stehen dort. Wir wissen, bei Johannes waren es die Grabtücher, er sah und glaubte. Maria sieht Engel, aber da ist noch nichts mit Glauben. Sie ist in ihrer Version so gefangen, dass sie es jetzt den Engel mitteilt und sagt, ja, sie haben meinen Herrn weggelegt und ich weiß nicht, wo er ist. Dann geht Gott mit ihr noch einen Schritt weiter. Und jetzt spricht Jesus zu ihr und stellt ihr die gleiche Frage. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und wir sehen, oder wir lesen, sie wendet sich um, sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Wir können einfach sehen, dass Verzweiflung und Unglaube uns so verfinstern können, dass Jesus selbst neben uns stehen kann und wir erkennen ihn nicht. Und was dann geschieht, ist etwas ganz Wunderbares. Ja, zunächst einmal sehen wir, dass sie eben Jesus nicht erkennt und weiter in ihrer Hoffnung lebt, dass man ihr wenigstens zeigen kann, wo der tote Jesus liegt. Sie denkt, das ist der Gärtner und fragt, es kommt eine Hoffnung bei ihr auf, aber nicht die Hoffnung, dass Jesus lebt, sondern die Hoffnung, dass sie jetzt ihre Trauer beim Leichnam Jesu weiterführen kann. Sie denkt, das ist der Gärtner und fragt, Herr, hast du ihn weggelegt? Dann sag mir bitte, wo. Und was jetzt geschieht, was ich meinte, was so herrlich ist, es ist die Erfüllung von Johannes 10, Vers 3. Dass er, der gute Hirte, seine Schafe beim Namen ruft. Maria. Und als Jesus ihren Namen ausspricht, dann weicht plötzlich alle Dunkelheit. Jeder Zweifel weicht. Jeder Unglaube. Dieser Ruf Jesu, Maria, wo er ihren Namen ruft, durchdringt jetzt diese ganze Dunkelheit. Plötzlich fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie hört diese liebende Stimme, die ihr einmal sagte, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Diese Stimme hört sie wieder. Und dann sehen wir, dass sie zu Boden sinkt mit dem Ausruf Rabuni. Und Johannes übersetzt hier nochmal, damit wir es auch verstehen, was die hier sagt. Meister. Lehrer. Wo ich das so las, dachte ich so, es ist wohl eines der kürzesten, es ist wohl das kürzeste sogar und eines der herrlichsten Glaubensbekenntnisse. Meister, mein Herr. Und somit unterstellt sie ihr Leben wieder neu ihrem Meister. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Johannes 10, 27 bis 29. Wie ich schon sagte, dieser Abschnitt, er geht mir besonders nah, weil wir das, was Maria erlebt hat, auch so oft erleben, nicht wahr? Dass verschiedene Umstände unseres Lebens, Krankheit, Verlust von unseren Lieben oder jetzt auch schwierige Lebensumstände, langanhaltende Krankheiten. Und als Gemeinde sind wir ja gerade von einigen solchen Dingen ja auch betroffen oder einige von euch. Dass dann plötzlich diese Finsternis nach uns greift, des Unglaubens. Und wir denken, wie soll das alles werden? Warum? Ängste, Zweifel fangen an, uns zu bestimmen. Und wir fangen auch dann an, unsere eigene Version von dem in unseren Köpfen, in unseren Herzen zu bilden, wie es weitergehen wird. Und sie manifestieren sich bei uns. Und plötzlich sind diese Verheißungen Jesu, die Zusagen, so abstrakt, so weit weg. Jesus ist gefühlt gar nicht da, er ist tot. Und hier können wir sehen, beispielhaft, dass der Vater im Himmel uns in solchen Situationen nicht alleine lässt. Er schickt zuerst mal die Engel, seine Boten, die Maria so ein bisschen schütteln und sagen, Maria, warum weinst du? Maria, gibt es einen Grund, dass du weinst? Dass du, mit anderen Worten, dass du so hoffnungslos bist. Aber wir sehen, auch wenn uns manchmal der Herr vielleicht Glaubensgeschwister schickt, die uns Mut zusprechen. Die Engel sind Boten Gottes. Er nimmt heute auch Glaubensgeschwister und die uns Mut zusprechen, uns auf das Wort Gottes, auf die Verheißungen hinweisen. Geht es uns nicht manchmal auch so? Ja, es ist lieb gemeint, aber irgendwie prallt es ab. Und dann beginnt Jesus selbst zu uns zu sprechen, durch sein Wort. Und wir erkennen ihn doch nicht. Und dann kommt aber etwas, und das ist so schön, dass der Herr uns beim Namen ruft. Das heißt, das ist der Klang, der uns einmal aus der Finsternis herausgezogen hat, aus der Sünde. Es ist dieser Ruf, der auch einmal uns zu sich gezogen hat. Es ist das, wenn wir das Wort Gottes lesen und es spricht zu uns und sagt, du bist mein Kind und ich werde dich niemals verlassen. Und das bringt uns wieder zur Ruhe. Jesus ist gerade dann, wenn wir meinen, dass er weit weg ist, ganz nah bei uns. Er ist nahe denen, die zerbrochenen und geherzen sind, geschlagen, gemüht. Sie haben diesen Vers diese Woche ja mitgenommen. Das ist seine Verheißung. Er kennt unsere Schwachheit und er lässt uns nicht allein. Wenn unser Glaube weicht, unsere Hoffnung weicht, dann setzt er sich dafür ein. Er wird nicht locker lassen, bis er unseren Glauben wiederhergestellt hat. Und schauen wir jetzt die Maria an. Noch einige Minuten vorher, Tränen überströmt. Und jetzt jubelnd, anbetend vor ihrem Herrn. Die Sonne geht auf. Wir kommen zum dritten Punkt. Weil Jesus lebt, bekommt das Leben eine Perspektive. Ein Sinn, ein Ziel. Wir lesen die Verse 17 bis 23. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an oder halte mich nicht auf, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus spricht wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Ich denke, jeder, der sich mal mit diesem Text ein bisschen befasst hat, der weiß, man kann daraus sogar zwei Predigten machen. Ich möchte mich auf diese Perspektive jetzt einmal konzentrieren, die uns hier gegeben wird und die uns der Text hier aufzeigt. Als der Glaube Marias nämlich wiederhergestellt ist, weist Jesus sie darauf hin, dass sein Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Was fehlt noch? Er sagt es, ich muss noch zu meinem Vater. Warum muss er das? Zum einen, weil es zum Auftrag gehörte, aber Jesus sagt an einer anderen Stelle, wenn ich nicht auffahre zu meinem Vater, wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Deshalb, ich halte mich jetzt nicht auf, sagte zu Maria. Ich muss meinen Auftrag noch zu Ende ausführen, damit dieser Beistand der Tröster zu euch kommt, der bei euch bleibt in alle Ewigkeit. Und dann kommt wieder so ein herrlicher Satz, den kann man und darf man im Herzen tragen. Er sagt dann, geh aber hin zu meinen Brüdern, wohlgemerkt, die noch in diesem verschlossenen Raum dort sitzen, immer noch verzweifelt. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Warte mal, was sagt Jesus hier? Geh zu meinen Brüdern. Jesus sagt hier zu Maria, ihr gehört jetzt zu meiner Familie. Ihr seid jetzt meine Geschwister, adoptierte Kinder Gottes, aufgrund seines Erlösungswerkes. Diese Worte waren wie Balsam. Maria ist jetzt nicht eine Frau, die jetzt einen toten Jesus irgendwo sucht. Sie ist jetzt mit dem lebenden Meister verbunden. Nicht nur das. Sie hat nicht nur ihren Meister, ihren Herrn zurück, sondern sie ist in seine Familie mit aufgenommen worden, adoptiert worden. Und so eine Liebe strahlt aus diesen Worten. Geh hin und sag es meinen Brüdern. Und Maria, sie kommt zurück zu den Jüngern. Und ich habe mir so das Bild vorgestellt, als Maria aus diesem Haus wegging, wie sie ausgesehen hat und als sie zurückkam. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also jubelnd muss sie dort hereingeplatzt sein oder an die Tür geklopft, war ja abgeschlossen. Und gesagt haben, der Herr, ich habe ihn gesehen, ich bin ihm begegnet. Er hat zu euch gesagt. Und dann kam die Botschaft. Und die Jünger brechen in Jubel aus, nicht wahr? Vielleicht haben sie gedacht, naja, Maria, kann verstehen, dass diese Trauer dich jetzt wirklich an einen Zustand gebracht hat, wo du einfach Wunschdenken aussprichst. Also sie glauben ihr nicht. Sie glauben ihr nicht. Und was macht Jesus jetzt wieder in seiner Hirtenliebe? Er erscheint mitten unter ihnen. Diese verschlossene Tür war für diesen verklärten Leib kein Problem. Die Göttlichkeit Jesu wird hier so richtig deutlich sichtbar. Er tritt in den Raum. Und was ist das Erste, was er sagt? Meine lieben Jünger, warum glaubt ihr nicht? Ich habe euch doch alles vorher gesagt. Was ist euer Problem? Nein. Was er sagt, Friede euch. Friede euch. Das sind zwei Worte, die so viel aussagen. Das ganze Leiden und Sterben Jesu hat dazu geführt, dass wir wieder Frieden haben dürfen. Dass in den Herzen der Jünger wieder Frieden einkehren durfte, der gewichen war. Dass die Angst und die Trauer und die Verzweiflung jetzt weichen durfte und tiefer Friede wieder einziehen durfte. Dieser Gruß beinhaltet das Ergebnis des vollbrachten Werkes Jesu. Und als Jesus dann seine Nägelmale zeigt, wieder, die Jünger, man kann sich das vorstellen, sie stehen da wie starr. Was passiert hier? Und er zeigt ihnen seine Hände. Schaut, es ist jetzt nicht irgendein Gespenst. Es ist nicht in der Erscheinung. Das ist jetzt, hier sind meine Nägelmale. Hier ist meine offene Seite. Und in dem Moment fällt auch bei ihnen der Unglaube. Und es steht geschrieben, dass große Freude bei ihnen einkehrt. Wie schön Jesus hier einen nach dem anderen wiederherstellt im Glauben, nicht wahr? Und das hat mir so viel Trost gegeben, dass ich weiß, so handelt Jesus heute noch. Er kennt uns. Er kennt unsere Unfähigkeit. Dem einen, dem braucht er nur so ein Leinentuch nochmal zeigen. Der Glaube ist wiederhergestellt. Bei einem anderen muss er viel mehr Schritte gehen. Aber er geht sie. Er hat uns versprochen, dass er unseren Glauben erhält. Und wir sehen es hier bei den Jüngern. Und wenn er es bei den Jüngern getan hat, dann dürfen wir wissen, dass er es auch bei uns tut. Dass er so lange uns begegnet und mit uns geht, bis diese Freude wiederhergestellt ist, die wir bei den Jüngern sehen. Aber hier ist der Text nicht zu Ende. Nach dem Motto, alles wieder gut. Ich bin wieder da. Ihr seid nicht mehr traurig. Und tatsächlich ist es manchmal bei uns so, bei uns Christen so. Wenn Gott uns getröstet hat, unseren Glauben wiederhergestellt hat, sagt, oh, jetzt ist alles wieder gut. Wir schauen jetzt mal, was der Grund auch war, dass Gott den Glauben, dass Christus hier den Glauben seiner Jünger wieder stärkt. Es war natürlich einmal, dass er sie wiederherstellen wollte, dass sie wieder Freude haben sollten, dass sie das Erlösungswerk verstehen sollten. Aber es geht weiter mit einem Auftrag. Sie sollten diese Freude nicht bei sich alleine behalten. Dieser Glaube war nicht nur dafür da, dass sie jetzt, ach wie schön, ich und mein Jesus, sondern er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er nimmt sie somit in seinen Auftrag mit hinein. Nein, nicht in den Auftrag, für die Sünden der Welt zu sterben, sondern in den Auftrag, das Ergebnis des Erlösungswerks, die Vergebung der Sünden, die Verkündigung des Evangeliums von ihnen mitgetragen wird. Und er tut dies in dem Frieden und der Freude, die sie durch die Gotteskindschaft erhalten haben. Und er sendet sie aus in der Kraft des Heiligen Geistes, weil Jesus genau weiß, ohne diese Kraft werden sie nicht weit kommen. Er haucht sie ja an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Es ist hier nicht die johannitische Version der Geistesgabe, sondern er zeigt hier schon mal im Voraus, dass das, was er versprochen hat, eintreten wird. Er sagt hier mit anderen Worten, ich sende euch jetzt nicht hinaus in eure eigenen Kraft. Ich weiß, das wird nicht gut gehen. Aber ihr dürft gehen in der Kraft des Geistes, in dem Frieden, in der Freude, in der Kraft des Geistes. Und er sendet sie aus in der Vollmacht, das Evangelium zu verkünden, das denen Vergebung der Sünden schenkt, die die Bereitschaft haben, dem zu glauben, aber auch Gericht denen, die ihrer Verkündigung nicht glauben. Das ist dieser etwas schwierige Vers hier, wo es heißt, wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, so sind sie ihm behalten. Diese Stelle nicht zu verwechseln mit einer ähnlichen Stelle, wo es um Gemeindezucht geht. Hier geht es um die Ausbreitung des Evangeliums. Und wir wissen, dass sich das auch bewahrheitet hat. Die Jünger haben das Evangelium in Vollmacht verkündet. Und viele kamen zum Glauben. Und andere wurden noch weiter verhärtet. Den einen wurden die Sünden vergeben, den anderen wurden sie behalten. Und so bekommt diese einst so verängstigte, verzweifelte Jüngerschar durch die Auferstehung Jesu eine ganz neue Perspektive. Schauen wir sie vorher an, schauen wir sie jetzt an. Und diese Perspektive, die wird uns auch sehr schön noch einmal im 1. Korinther 15 vorgehalten, was wir auch gehört haben. Und ich möchte noch einmal wiederholen die Verse 54b bis 57. Es ist wie so ein Lobpreis. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, der Auftrag, nicht vergeblich ist. Ich wünsche mir und uns, dass Gott uns mit dieser Perspektive erfüllt. Mit dem Glauben, dass wir einen lebendigen Jesus haben, der uns niemals aus den Augen verliert, der sein Reich aufbaut und uns mit hineinnimmt, uns beim Namen ruft, uns an der Hand hält, auch dann, wenn wir tief fallen und uns einmal zu sich nach Hause nimmt. Amen.